Und ich habe einfach mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass die Patienten, die unter Anführungszeichen gar nichts haben und nur reden wollen, mir fast die Liebsten sind.
Herzlich willkommen zur 32. Folge von Was bringt Sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Italio und mein Gast heute ist Dr. Matthias Salay, Arzt für Allgemeinmedizin mit philosophischer Praxis in Wien. Unser Thema heute: die philosophische Praxis. Herzlich willkommen, lieber Dr. Salay.
Danke für die Einladung.
Meine Erfahrung mit der philosophischen Praxis ist eng mit meiner Podcast-Erfahrung verbunden. Als ich angefangen habe, Podcast zu hören, bin ich auf Liz Hirn gestoßen, eine Philosophin, deren Podcast Philosophieren mit Hirn zu hören ist. Und nachdem ich ein paar Folgen gehört habe, bin ich sehr podcast-affin geworden und habe dann auch in meiner Recherche festgestellt, dass Liz Hirn eine eigene philosophische Praxis in Wien hat. Das war vor 2 Jahren, da wusste ich nichts, was ist eine philosophische Praxis, hat gut geklungen und meine 2 besten Freundinnen und ich sind hingedackelt, um mit Liz Hirn zu philosophieren zum Thema Freundschaft. Das war sehr aufschlussreich, sehr schön, es war ein Kaminfeuer, das war so, wie man sich Philosophieren vorstellt und es hat uns sehr gut gefallen und dann war ich sehr überrascht, als vor ein paar Wochen in der Post eine Einladung zur Eröffnung der Praxis von Dr. Salay da war, der seine philosophische Praxis vorstellen will. Und dann habe ich mir gedacht, ach super, das müssen sich mehrere Leute anhören. Ja, lieber Herr Dr. Salay, was ist die philosophische Praxis in der Medizin?
Ja, also grundsätzlich möchte ich durchaus sagen, dass die philosophische Praxis, auch so wie ich sie betreibe, von der Medizin ja durchaus auch unabhängig ist. Also ich fokussiere mich in meiner Praxis wirklich jetzt nur auf die Philosophie, biete dort keine ärztlichen Tätigkeiten mehr an. Und die philosophische Praxis allgemein gesprochen ist sozusagen das berufliche Philosophieren außerhalb der Universität mit Menschen im öffentlichen Raum oder eben in einer Praxis. Konkreter könnte man sagen, ist es eben die Arbeit mit Einzelpersonen oder mit Paaren, auch mit kleinen Gruppen und hat eben eine Überschneidung zu den Gebieten Beratung, Therapie und Bildung.
Mhm. Und wie sind Sie zur philosophischen Praxis gekommen?
Ja, die Philosophie, die war immer schon meine Leidenschaft. Also seit über 20 Jahren setze ich mich intensiv damit auseinander. Bin aber zuerst beruflich eben in die Medizin gelangt und auch schon allein deshalb, weil ich mir in den jungen Jahren gar nicht vorstellen konnte, dass es so etwas wie philosophische Praxis überhaupt gibt. Es ist ja auch nach wie vor ein recht unbekannter Bereich. Und die Medizin ist aber trotzdem bei mir dann immer auch sehr philosophielastig geblieben. Die Gespräche mit Patienten waren eher auf Lebensthemen als auf Symptome etc. fokussiert. Und in den letzten Jahren bin ich dann mehr oder weniger zufällig eben über diese philosophische Praxis wirklich als Berufsfeld gestolpert. Und da ist immer mehr der Wunsch in mir groß geworden, meine Leidenschaft auch wirklich auch im beruflichen Sinne nachzugehen. Und so habe ich mich eben entschieden, die medizinische Tätigkeit gegen eine philosophische auszuwechseln, wobei der Fokus immerhin noch, also immer der Mensch geblieben ist dabei.
Mhm. Sie haben in Graz Medizin studiert, oder? Und dann nach Dornbirn als Allgemeinmediziner gearbeitet. Wie sind philosophische Themen in der Praxis, in der medizinischen Praxis rübergekommen?
Ja, also grundsätzlich war es so, wie das Schicksal es auch wollte. Ich habe einen Kassenvertrag für Allgemeinmedizin übernommen von einem Arzt, der in Pension ging und der selbst schon sich relativ weit, sage ich jetzt mal, von den rein körperlichen Symptomen entfernt hat und mehr auch seelische Themen mit integriert hat in seine Praxis. Und so waren die Patienten, die damit auch zu mir übergewechselt sind, schon sehr offen für das Thema. Und ich habe einfach mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass die Patienten, die unter Anführungszeichen gar nichts haben und nur reden wollen, mir fast die Liebsten sind.
Also keine notfallmedizinischen Tätigkeiten
und nein, so. Nein, es war einfach wirklich der Schwerpunkt immer auf das Innenleben des Menschen, jetzt aber nicht im internistischen Sinne, sondern eben im subtilen. Und ja, es hat sich dann immer mehr gezeigt, dass eben meine Patienten nicht nur mit Symptomen, sondern auch mit Lebensfragen zu mir gekommen sind. Und das habe ich dann auch gern dem Raum gegeben, was natürlich in der Kassenarztpraxis nicht immer leicht war.
Ja, das wollte ich fragen. Zeitmäßig muss es ja schon relativ getaktet gehen. Wie kann man das koordinieren?
Ja, ich habe mich halt nach Möglichkeit versucht, die Dinge, die auch wirklich schnell abzuhandeln waren, schnell abzuhandeln und mir dann dadurch für die, wo mehr Zeit notwendig war, etwas mehr Zeit zu nehmen. Und habe aber auch bewusst, oder meine Patienten haben auch gewusst, es kann einmal auch länger dauern im Wartezimmer, wenn ich mir eben die Zeit für jemanden nehme, der sie auch braucht.
Und jetzt sind Sie nach Wien gezogen. Wie haben das Ihre Patienten verkraftet in Dornbirn?
Ja, es war natürlich eine gewisse Wehmut dabei, aber ich weiß sie in den Händen einer sehr erfahrenen Kollegin und insofern ist der Übergang sicher nahtlos gewesen.
In der philosophischen Praxis, glaube ich, ist auch das Thema Weltanschauung ein wichtiges Thema, weil jeder von uns hat seine Vorstellungen, wie die Welt sein sollte vielleicht, und Wertesysteme, worüber wir ja miteinander viel streiten. Manchmal ist es nicht tragbar und dann gehen viele in eine Art Psychotherapie und da wird, also je nachdem, welcher Ansatz verfolgt wird, jetzt ob analytisch, Verhaltenstherapie etc., wird versucht, quasi die Anpassung an das externe System, mehr oder also so sehe ich es, voranzutreiben. Es wird aber nicht jetzt an der Weltanschauung direkt gearbeitet, ob man jetzt denkt, keine Ahnung, was die Rolle von, was weiß ich, Geld oder Ziele und so weiter ist. Philosophische Praxis aber arbeitet schon ein bisschen an der Weltanschauung, nicht? Was sind die Unterschiede zur Psychotherapie?
Ja, also diese Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil bei der kurzen Einführung möchte ich einhaken insofern, als das natürlich auf viele Psychotherapierichtungen zutrifft, auf viele aber auch nicht. Mhm. Oder es gibt speziell auch aus der Richtung, die wir die humanistischen Schulen der Psychotherapie nennen, eben Stichwort Logotherapie, Existenzanalyse etc., gibt es durchaus auch Richtungen, die sehr stark an Themen wie Weltanschauung, Grundannahmen etc. ansetzen. Und besonders dort ist dann auch die Abgrenzung zur philosophischen Praxis sehr schwierig beziehungsweise fast unmöglich. Also man könnte auch sagen, genauso wie eben das Feld der Psychotherapie ein breites Spektrum beinhaltet, von rein symptomorientierten Therapien bis hin zu Therapien, die eben wirklich sozusagen an den Grundwerten eines Menschen ansetzen. So ist es auch ein bisschen in der philosophischen Praxis, gibt es auch durchaus unterschiedliche Herangehensweisen und deshalb sind sich manche einfach ähnlicher und andere ja, Lichtjahre entfernt. Eine grundsätzliche Unterscheidung ist aber sicher die Indikation, sage ich jetzt einmal, weil natürlich der Begriff Therapie, der zur Behandlung von als solches diagnostizierten Krankheiten dient, der ist in Österreich natürlich geschützt und nur gewissen Berufsgruppen vorbehalten. Dementsprechend ist jetzt philosophische Praxis keine Therapie im eigentlichen Sinn, obwohl natürlich die Erfahrung schon zeigt, dass es durchaus auch eben Menschen gibt, die mit Psychotherapie, mit einem Therapeut, mit einem Ansatz nicht weitergekommen sind in ihrer Situation, wo dann die philosophische Praxis doch weiterhelfen konnte und als solches eben als eine Art Alternative zur Therapie verwendet wurde.
Welche Regeln gibt es? Wie kann man eine philosophische Praxis, welche Studien oder welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um seine philosophische Praxis zu starten? Gibt es einen Berufsverband?
Es gibt einen Berufsverband, ja, aber grundsätzlich ist es so, dass die philosophische Praxis ist in Österreich noch kein geschütztes Gewerbe. Und insofern ist es ein bisschen ein breiteres Feld. Aber als Grundvoraussetzung wird natürlich ein Studium der Philosophie schon einmal angesehen. Und darüber hinaus gibt es ja in Österreich, das ist auch ein gewisses Privileg, einen Universitätslehrgang für philosophische Praxis schon seit über 10 Jahren, der jetzt in dem Sinn auch nachdem es kein eingetragener Beruf ist, keine vorgegebene Berufsausbildung ist, aber de facto als solche fungiert.
An der Uni Wien oder wo
genau,
gibt's? Und wie läuft die philosophische Praxis ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie oft und was ist das Outcome?
Ja, also bei mir läuft sie so ab, dass prinzipiell ist es ein klassisches Gesprächssetting. Das kann im Einzelgespräch sein oder auch Paargespräch oder in kleinen Gruppen, Familien, wie auch immer. In jedem Fall ist es im Allgemeinen eine Stunde, ja. Man trifft sich, das Erstgespräch dient auch natürlich dazu, einmal abzustecken, den Rahmen, worum es geht, die Thematik ein bisschen besser kennenzulernen, aber schon auch zur Sache zu gehen. Und dann, je nach Situation, je nach Notwendigkeit, gibt es Folgegespräche, wobei die, das ist schon auch ein Unterschied vielleicht zur Psychotherapie, seltener sind, also weniger in Summe und auch in größeren Abständen. Weil meistens kommt man relativ schnell zu wichtigen Themen, deshalb braucht es weniger unterm Strich, aber gleichzeitig sind diese Themen doch mitunter ein bisschen schwerer zu verdauen oder es braucht dazwischen durchaus auch ein bisschen mehr Zeit, um diese Dinge zu integrieren.
Weil Sie das Wort Themen angesprochen haben, welche Themen sind häufig? Mit welchen Themen kommen die Leute häufig zu Ihnen?
Also ich meine, wenn man es ganz allgemein formulieren würde, dann ist immer eine Situation im Leben, wo die Person das Gefühl hat, sie steht irgendwo an, sie kommt irgendwo nicht weiter. Mhm. Ja. Das ist natürlich etwas, das wir alle immer wieder erfahren. Da würden wir jetzt nicht vielleicht gleich zu einer philosophischen Beratung gehen. Aber wenn ich doch das Gefühl habe, nach längerem Probieren und an verschiedenen Lösungsansätzen komme ich nicht weiter, ist das natürlich ein zentrales Anliegen. Konkreter sind es typische Situationen auch wie Dilemmata, wo ich einfach vor der Wahl stehe in meinem Leben, vielleicht Berufswahl, dies oder jenes oder Situationen, wo ich Gesundheit gegen was anderes abwägen muss oder so. Mhm. Das sind natürlich auch klassische philosophische Probleme. Das Dilemma kennt jeder Philosoph gut, aber auch jeder Mensch gut. Ja. Und das macht es auch sehr interessant, weil im Gegensatz zu der Herangehensweise sozusagen, dass ich versuche, für eine oder die andere Option in diesem Dilemma jetzt irgendwie Pro- und Kontralisten aufzustellen, geht es eher darum, zu den Wurzeln dieses Dilemmas vorzuschreiten. Wie kommt es überhaupt dazu? Welche Grundannahmen, die im Denken vorhanden sind, haben vielleicht überhaupt zu dieser Situation erst geführt? Es geht sozusagen mehr an die Wurzeln, wenn man so will.
Und man lernt, über das eigene Leben oder die eigenen Einstellungen nachzudenken.
Ja, genau. Die philosophische Beratung ist ein gemeinsam Philosophieren. Also ich verstehe mich eben als Begleiter, nicht als jetzt Berater, der irgendwelche Ratschläge gibt, sondern als Begleiter, der dabei hilft eben, die richtigen Fragen zu stellen, miteinander in der philosophischen Untersuchung quasi des eigenen Lebens Dinge sichtbar werden zu lassen, die alleine vielleicht nicht so schnell erkannt worden wären und auch Perspektiven einzunehmen, auf die man einfach selber nicht kommt.
Und kriegt man da auch Hausübungen? Muss man da irgendwelche Philosophen lesen? Muss ich jetzt den Heidegger aufschlagen?
Das ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Aber in Wirklichkeit arbeite ich jetzt eher nicht auf jetzt philosophischen Inhalten basierend, sondern es geht mir mehr um die Methode. Ja. Also bei mir im Zentrum steht sicher die Gesprächsführung, die Methode als solches. Dementsprechend ist auch keine philosophische Fortbildung in irgendeiner Art und Weise vonnöten. Genau. Sondern das Einzige, was vonnöten ist, ist eben eine Offenheit und eine Bereitschaft, sich selbst zu fragen und zu hinterfragen auch. Und die einzige Hausübung sozusagen ist natürlich dann, was sich daraus ergibt, irgendwo darüber noch nachzudenken, aber das lässt sich eh nicht vermeiden, wenn man mit neuen Ideen konfrontiert ist.
Genau, ja. Ich habe zum Beispiel eine Patientin zu Ihnen geschickt, ich hoffe, sie kommt auch, ist eine Akademikerin und zuerst ist sie zu mir gekommen mit dem Wunsch abzunehmen und dann ist das nie oder bleibt es nie dabei und natürlich als Internistin schaue ich mal immer alles ganz im Detail an und wir sind auf einer beginnenden Herzschwäche gekommen die Patientin ist mit Mitte 50, steht mitten im Leben, das hat selber Medizin studiert, aber hat das Studium abgebrochen. Also sie ist mit den Methoden der Medizin vertraut und sie hat dann schon mir die Studien geworfen, so und so ist meine Lebenserwartung, 5-Jahres-Prognose und so weiter, wobei ich das gar nicht, also objektiv gesehen unterscheidet sich jetzt der subjektive Blick von ihr mit meiner jetzt Prognose-Schätzung, würde ich sagen. Aber das macht ihr sehr viel Angst. Und dann ist das immer in der ärztlichen Beratung, sind die Befunde schnell besprochen, aber wie die interpretiert werden, gefiltert, und da kommen schon Lebensthemen wie, oh Gott, jetzt muss ich jetzt mit Mitte 50, statt dass ich mich auf meine Pensionierung und so, mit einer chronischen Erkrankung, die vermutlich tödlich verläuft oder schneller oder langsamer, auseinandersetzen. Und ich habe dann schon die Psyche angesprochen und bei einer Psychotherapie, und sie ist in einer analytischen Therapie, aber da ist es auch ein bisschen konfliktbehaftet. Und ich philosophiere urgern mit ihr. Also da haben wir von Samuel Beckett geredet und Theater, Autoren und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, sie müssen einfach zur philosophischen Praxis gehen, weil ich jetzt als ihre Internistin bin jetzt, also das ist unsere Next Steps, aber sie brauchen wen Bestimmten. Weil ich glaube, da geht es tatsächlich um Leben und Tod. Was hat der Tod für eine Bedeutung in der philosophischen Praxis? Kommen viele mit Ängsten oder Todesängsten und so weiter? Oder ist es einfach so ein Hiatus?
Grundsätzlich würde ich sagen, der Tod hat in der philosophischen Praxis dieselbe Bedeutung wie im Leben der Menschen außerhalb der philosophischen Praxis, oder? Je nachdem, wie weit wir mit ihm konfrontiert sind, ist es mal dringlicher oder mal weiter weg. Aber natürlich auch in der Geschichte der Philosophie sehen wir, dass diese Fragen nach der Endlichkeit des Lebens, nach dem Tod, nach dem Umgang auch mit Leid und Krankheit im Allgemeinen natürlich den Menschen immer beschäftigt haben. Und in der Geschichte der Philosophie sehen wir auch, dass darauf halt unterschiedliche Antworten gefunden wurden. Das ist ja das Interessante auch an Philosophie, was es vielleicht auch ein Stück weit von Naturwissenschaft unterscheidet. Es gibt halt nicht die eine Wahrheit, wobei es die ja oft in der Naturwissenschaft nicht gibt. Aber in der Philosophie noch viel weniger. Und insofern gibt es eine Bandbreite von gerade in der klassischen Antike Strömungen, die sich eher darauf beziehen, eben Leid als Teil, als das Warum und das Wozu von Leid und Krankheit vielleicht und Tod näher zu beleuchten, bis hin eben zu moderneren Strömungen wie Existenzialismus, wo es im Prinzip darum geht, ja, das Ganze hat sowieso keinen Sinn, oder? Und das Leben ist absurd und es gilt einfach, jeden Tag zu gestalten, frei, wie er daherkommt. Also hier geht es dann natürlich auch darum, vielleicht ein bisschen herauszufinden, was ist so, womit trete ich in Resonanz?
Und wie man sich mit dem Tod arrangiert, oder?
Ja, wie man sich, also es reicht von arrangieren bis hin zu begrüßen. Also wir haben das ganze Spektrum auch in der Geschichte.
Wie merken Sie, dass sich was getan hat? Also wie ist der Feedback da? Wenn jetzt Ihre Klientinnen, keine Ahnung, schon den Aristotel durchgelesen haben oder nur einfach, ich habe jetzt eine Idee und das hat schon meine weiß nicht, Wahrnehmung geändert.
Ja, also im Prinzip, das ein Bild, das mir halt sehr gut gefällt aus der Geschichte der Philosophie, das ist ja Sokrates, einer der bekanntesten Philosophen, der ja auf der Straße mit Menschen ins Gespräch gekommen ist oder Menschen ins Gespräch verwickelt hat und einfach versucht hat, durch eingehendes Nachfragen, was mitunter auch nicht immer ganz angenehm war, das muss man schon sagen, aber halt durch eingehendes Nachfragen ihnen dazu zu verhelfen, auf Ideen zu kommen, auf die sie alleine nicht gekommen wären, die aber trotzdem in ihnen vorhanden waren. Mhm. Und er nannte das ja die Hebammenkunst, die Maieutik. Mhm. Und in diesem Sinne ist es für mich auch immer eine große Freude, wenn ein Klient dann sagt, boah, da ist mir jetzt wirklich ein Licht aufgegangen. Mhm. Da habe ich jetzt etwas verstanden.
Eureka.
Genau, ja. Da habe ich jetzt etwas verstanden, das mir vorher verborgen war. Oder habe ich auch etwas in mir identifiziert, vielleicht einen Widerspruch erkannt in meinem Denken, der natürlich zu Spannungen führen muss. Und wenn aber auf Dinge Licht geworfen wird, dann verlieren sie oft ihre Wirkung oder ihren Schrecken und alles, was im Licht des Denkens, des Verstandes erscheint, damit kann man auch einmal arbeiten.
Sollte jeder Mensch, sage ich einmal, sich mit der Philosophie auseinandersetzen, ne? Weil ich finde auch das Thema philosophische Bildung ist ja uns Menschen nur reserviert teilweise, also sich mit dem Sinn und so weiter zu befassen. Ich weiß nicht, das war so im Gymnasium bei mir so ein Mini-Fach and that's it. Manche Menschen kommen vielleicht gar nicht in Berührung damit, ich weiß es nicht. Was würden Sie machen?
Ja, hier blutet mir natürlich auch das Herz, wenn ich bedenke, wie wichtig mir Philosophie erscheint und wie wenig es dann zum Beispiel im Bildungswesen Niederschlag findet. Ich meine, von einem Sollen zu sprechen, das da würde ich mich jetzt hier nicht so trauen, aber ich denke, dass im Prinzip jeder Mensch diese Suche oder dieses ein gewisses Streben, ein gewisses Fragen irgendwann in seinem Leben auftaucht. Bei vielen ist es in der Jugend, gerade in diesem Prozess der Abnabelung und der Identitätsfindung und bei anderen dann bei Lebensereignissen etc. Und insofern meine ich, dass es vielleicht auch wichtiger wäre, als jetzt eine konkrete Auseinandersetzung mit sozusagen der Geschichte der Philosophie und den verschiedenen Philosophen etc., was natürlich bereichernd sein kann, aber grundsätzlich einmal diese Idee des Philosophierens, des Hinterfragens, des Reflektierens etc. zu kultivieren. Und das kann natürlich in allen Schulformen, in allen Bildungsformen und in Wirklichkeit auch schon fast in allen Altersstufen gemacht werden.
Mhm. Weil ja, können auch Kinder philosophieren. Es ist nämlich so, dass ich diese Woche erfahren habe, dass der jüngste Hörer vom Podcast ungefähr 8 Jahre alt ist. Das ist ein Schulkollege von meiner Tochter, der mir in der Garderobe bei der Schule gesagt hat, ich höre deinen Podcast. Also wir grüßen dich, gell? Und ja, da gibt es, ich erinnere mich, in der Bibel gibt es ja doch diese Stelle, wo Jesus im Tempel geht und zum Philosophieren beginnt oder mit den Gelehrten halt redet. Wie soll man Kindern den Zugang zu Philosophie näher bringen?
Ja, grundsätzlich, Kinder zeichnen sich ja unter anderem dadurch aus, dass sie mit einer großen Neugier durchs Leben gehen und da wir beschreiben ja auch oft dieses Staunen, dass Kindern zu dem Kindern noch fähig sind. Und das Staunen hat ja Aristoteles zum Beispiel beschrieben als die Wurzel des Philosophierens. Mhm. Oder? Mhm. Und insofern kann man sagen, sind die Voraussetzungen natürlich ideal bei Kindern. Leider wird es im Verlauf der Entwicklung, geht das oft verloren, geht diese Offenheit, diese Suche oft verloren, ja. Weil ja Kinder, ich meine, ein Grundgedanke in der Philosophie, oder zumindest in der klassischen Philosophie, ist ja auch dieses sokratische Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Das ist so die große Erkenntnis, die mich dann auf die Suche schickt, weil wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, dann begebe ich mich einmal auf die Suche. Und Kinder tragen das natürlicherweise in sich, weil sie ja auch quasi wenig wissen. Mhm. Und mit der Zeit glauben sie dann mehr zu wissen und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann kommt man dann als Erwachsener an einen Punkt, wo man glaubt, man hat eh schon alles gesehen, man hat eh schon alles erlebt und glaubt sich, das Leben erklären zu können. Mhm. Und dann hört irgendwo Philosophie auf, weil wo ein Wissen da ist, da hört man auf zu suchen. Und ich glaube, es ist wichtig, eben diese Haltung zu kultivieren auch und zu pflegen, dass egal wie viel wir wissen, es gibt immer noch viel, viel mehr, das wir nicht wissen. Mhm. Und deshalb ist diese Neugier und das Staunen auch für Erwachsene möglich.
Oder vielleicht auch ein bisschen als Perspektivenwechsel, weil ich denke mir so, Kinder, manche sagen ja, ich will der reichste Mann auf der Welt werden und der berühmteste und so weiter. Und da muss man hinterfragen, ja, glaubst du, ist das wirklich der Sinn unserer Existenz?
Ja, es ist gerade mit Kindern ist es sehr interessant. Wenn ein Kind eine Behauptung aufstellt, dann ist ein erwachsener Mensch dann oft versucht zu sagen, ja, das ist richtig oder das ist falsch und damit irgendwo das Ganze schon dann abzuhandeln. Interessanter ist es aber vielleicht zu Beginn einmal, bevor man jetzt zu so einem Urteil kommt, grundsätzlich mal zu fragen, okay, interessant, wie kommst du auf diese Behauptung, wie kommst du auf diese Idee? Und damit das Kind selber einzuladen, seine eigenen Ideen, seine eigenen Gedanken zu hinterfragen und damit sind wir schon knietief in der Philosophie.
Nehmen Sie auch Kinder in die philosophische Praxis?
Ich bin für alle offen.
Sehr gut. Also ich glaube, da wird sich was ganz gut zusammenfinden. Es gibt so, also wenn ich jetzt von der Medizin, wir sind ja sehr salutogen, nicht? Wir wollen, wenn es geht, alles besser machen und so weiter. Und wir haben auch dann diese Ansätze, was ist gesund, was ist ungesund. In der Ernährungstherapie gibt es den sogenannten gesunden Teller mit Gemüse viel und dann ein bisschen Eiweiß, ein bisschen Kohlenhydrate. Gibt es den gesunden Teller in der Philosophie? Gibt es sozusagen die, ja, gesunde Weltanschauung. Weil, ich meine, es gibt dann schon arge Philosophen, nicht? Also es gibt alle möglichen Trends von Schopenhauer, der so depressiv rüberkommt. Was ist da gesund?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, und man hört es schon raus, ich bin in die Philosophie der Antike besonders verliebt, weil auch dort die Praxis einfach im Mittelpunkt stand. Und grundsätzlich, glaube ich, ist es einmal gesund, unabhängig jetzt von konkreten Ansichten, ein Leben zu leben, dessen Grundideen und Grundwerte wir einmal uns durchgedacht und mal geprüft haben. Weil viele Menschen nehmen Annahmen, Grundwerte einfach mit ihrer Sozialisierung, mit ihrer Erziehung, auch mit den Einflüssen von außen auf. Mhm. Und die sind dann mehr oder weniger gesund. Und wir sehen ja an unserer gesellschaftlichen Entwicklung, dass wirklich nicht alle Grundideen gesund sind und uns auch weiterbringen. Und kein Mensch wird in Wirklichkeit eine Idee, bei der er merkt, oder die ihm schadet letztendlich, beibehalten, wenn er einmal gesehen hat, dass diese Idee da ist und dass sie ihm schadet. Aber oft führen sie eben ein Schattendasein. Wir merken gar nicht, was wir für Annahmen mit uns tragen. Und deshalb ist, glaube ich, einmal grundsätzlich gut, wenn man nicht nur unter Anführungszeichen halt lebt, sondern auch über sein Leben nachdenkt.
Es gibt ja, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedliche Trends über die Natur des Menschen. Manche sagen, wir sind im Grunde gut. Manche Philosophen sagen, wir sind alle Gefraster. Wo würden Sie sich positionieren?
Also da bekenne ich mich eindeutig zum sozusagen Optimismus. Mhm. Ja, also ich glaube, dass dieses Narrativ, der Mensch ist ein egoistisches Tier und nur darauf aus, sich gegenseitig da zu übervorteilen, dass dieses Narrativ uns wirklich nicht gut tut. Mhm. Und darüber hinaus, hier bin ich auch irgendwo pragmatisch, wir wissen es ja nicht. Wir können uns weder für die eine noch für die andere Seite mit Gewissheit entscheiden. Wir wissen jedoch, welche Konsequenzen das eine das andere Bild nach sich trägt. Oder? Mhm, und wenn es nun schon darum geht, dass ich mich für die eine oder andere Seite entscheiden muss, so ist mir auf jeden Fall die Seite, bei der mir andere Menschen als potenzielle Freunde entgegenkommen, sicher sympathischer als die hinter jedem schiefen Blick gleich Misstrauen und Argwohn zu vermuten.
Mhm. Kann man so Banales, also abgesehen von dem jetzt großen Themen von Sinn und Tod und so weiter, kann man auch banale Themen in der philosophischen Praxis behandeln, wie zum Beispiel, ich will das Rauchen aufhören?
Man kann, nur es wird nicht beim Banalen bleiben.
Dann landet man beim Hegel.
Nein, man landet bei sich in der Tiefe. Oder es führt einen immer wieder, letztendlich unser gesamtes Verhalten wurzelt in dem, wie wir die Welt und uns selbst betrachten. Und was nützt es, am Verhalten selbst anzusetzen, wenn die Wurzel davon unberührt bleibt? Weil früher oder später werde ich wieder ins selbe Verhalten zurückfallen. Mhm. Und insofern nutzen wir auch scheinbar banale Anlässe, um mehr zu erkennen in der Tiefe von sich selbst. Und damit dann auch zu sehen, wo wirklich nachhaltig Veränderungen möglich sind.
Thema Flugangst. Machen wir so eine kleine Übung, weil ich bin eine bekennende Flugvermeiderin, also dort, wo es geht, habe schon eine Flugangst. Ich mache immer mein Testament oder verabschiede mich vor jedem Flug. Dann bin ich sehr froh, wenn es gut gegangen ist, wenn es dann mit Zwischenlandung und so ist, bereue ich es immer. Ja, wie gehen Sie mit Flugangst Menschen um?
Machen wir mal den Test. Ich meine, eine gute Einstiegsfrage in so einem Kontext ist natürlich immer, ja, was ist denn jetzt das große Problem daran, Flugangst zu haben? Was macht die Flugangst zum Problem? Es scheint ja nur offensichtlich, dass Flugangst ein Problem darstellt, aber für jeden ist es aus einem anderen Grund ein Problem. Mhm. Und wir kommen dann hier schon automatisch eine Schicht tiefer.
Genau, weil dann würde ich sagen, naja, es ist so, die Welt ist so groß und so schön und das limitiert einen schon an, sag ich mal, zu erkunden. Ich habe mir vor kurzem ein Buch gekauft quasi für Flugangst. So, ich weiß nicht, wie viele reisen quasi ohne Flug quer durch Europa oder so. Kompensationsmechanismus, ja. Also so, aber natürlich ist es dann auch immer die persönliche Entscheidung. Gut, wenn es nicht sein muss, dann wähle ich jetzt nicht diesen Transportmittel. Und dann weiß ich schon, okay, da ist man schon natürlich in seiner Auswahl oder in seiner Freiheit eingeschränkt, weil, ja, dann ist jetzt, weiß nicht, Südamerika, Argentina nicht unbedingt so eine Möglichkeit. Also da müsste, was weiß ich, was passieren. Aber es müsste das so störend sein, weil jeder hat so seine Neurosen.
Ich denke, gerade in diesem konkreten Fall würde ich mir dann irgendwann auch schon noch die Frage stellen, wie wichtig ist das Kennenlernen fremder Länder etc. Denn wirklich in meinem Leben, offenbar spielt es zwar eine Rolle, aber im Vergleich zu meiner Angst, da ist mir meine Angst wichtiger, oder? Und dann fangen wir eben an, über Werte zu sprechen, Und dann auch zu sehen, wo möchte ich denn eigentlich wirklich im Leben hin? Ja, letztendlich, wenn ein großer Wert da ist, dann sind wir bereit, viele Dinge dafür in Kauf zu nehmen, auch etwas Flugangst oder etwas, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, wo ein klares Ziel und ein großer Wunsch da ist, mobilisiert er dann auch Kräfte und selbst zu
handeln.
Ja, selbst zu handeln und selbst in die Wirksamkeit zu kommen. Wo es natürlich nur, es wäre nett, mal irgendwo hinzufliegen, dann ist natürlich der Ansporn ein geringer.
Haben Sie das Thema Angst in der philosophischen Praxis häufiger? Weil ich glaube, weiß nicht, hat es der Churchill nicht gesagt, there is nothing to fear but fear itself. Und man glaubt, dass sehr viele mit Angst als Kategorie operieren, sei es Politiker, Angst vor dem Fremden und so weiter, Angst vor Erkrankungen und, ja.
Ich würde sagen, weil Angst doch von vielen Menschen als ein klar unter Anführungszeichen psychologisches Phänomen erlebt wird, dass da der Schritt in die philosophische Praxis doch noch ein bisschen größer ist, also ein bisschen weiter weg. Deshalb ist Angst jetzt sicher keines der Themen, die zu den häufigeren zählen, weil da wahrscheinlich dann doch eher der Weg in irgendeine Schiene der Psychotherapie führen würde.
Haben gläubige Menschen weniger Angst?
Ja, also auf diese Frage antworte ich mit einem klaren Ja und Nein.
Oh, sehr philosophisch.
Es hängt nämlich immer davon ab, letztendlich, welche Glaubensvorstellung dem zugrunde liegt, oder? Weil es macht einen Riesenunterschied, ob ich eine vielversprechende Heilsvorstellung mit dem Jenseits verbinde oder auf der anderen Seite ein schreckliches Fegefeuer-Szenario, das mir eher Angst macht, oder? Und es ist ja auch auf diese Art und Weise in der Geschichte mit dem Glauben auch immer wieder operiert worden. Einmal, um Leute zu motivieren, andererseits auch, um Leute in Angst und Schrecken zu versetzen und auf diese Art und Weise zu manipulieren. Letztendlich, gläubig zu sein ist eine Sache, aber das Konzept, das hinter dem Glauben steht, das kann natürlich beides bewirken. Und insofern,
oder es kann auch gefährlich sein, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, terroristische Akte, weil nach dem Tod wird eh alles super sein und ich bin davon überzeugt. Und
absolut, ja.
Und weil Sie gesagt haben, das ist eher ein wenig häufiges Thema der Angst, gibt es auch triviale Themen? Können Sie sich erinnern so an Beispiele, wo Sie sich gedacht haben, naja, weiß nicht.
Nachdem der Weg zu mir schon mit gewissen Hürden, sage ich jetzt einmal, verbunden ist. Okay. Man stolpert nicht von der Straße zufällig in die philosophische Praxis. Nein, sind so richtig triviale Themen noch nicht gekommen. Und wenn es vordergründig trivial schien, so hat sich schnell gezeigt, dass doch mehr dahinter steckt.
Weil die Hürden, was sind die Hürden, um in die philosophische Praxis zu gehen? Erstens einmal die Awareness vielleicht?
Ja, das ist sicher die größte. Einmal zu wissen, dass es philosophische Praxis gibt, zu wissen, dass es eben Alternativen zu Therapie, Beratung etc. gibt. Und damit ist die meiste Arbeit eh schon getan, weil wenn man weiß, dass es das gibt und man den Eindruck hat, das könnte etwas sein, dann sind die Hürden gering. Einfach Kontakt aufnehmen, einen Termin vereinbaren und schon sitzt man mir gegenüber.
Ist Philosophie so eine Art, ich weiß nicht, auch teilweise kapitalistisches Trendwort? Weil als ich mich für den Podcast vorbereitet habe, ist mir eingefallen, jedes Unternehmen von der Pharmafirma bis hin zum Friseur oder so haben schon auf der Homepage stehen, unsere Philosophie. Hat das was mit Philosophie zu tun?
Auch hier ja und nein. Insofern hat es nichts mit Philosophie zu tun, weil hier der Begriff eigentlich ein bisschen entfremdet wird, oder? Ja. Es wird verwendet für unsere Grundannahmen oder unsere Grundwerte.
Unsere Weltanschauung.
Unsere Grundüberzeugungen, genau, unsere Weltanschauung. Also insofern hat er nichts mit Philosophie zu tun. Auf der anderen Seite aber ist ja die Auseinandersetzung mit den Grundwerten, mit der Weltanschauung schon dann wiederum etwas Philosophisches.
Aber wenig sozusagen vom Kern der Sache.
Ja, also es wäre sicher treffender zu formulieren, sowas wie eben unser Werteprofil oder unsere ja, Maximen, was auch schon wieder ein sehr philosophischer Begriff ist. Aber unsere Philosophie, das ist sicher eine Verwechslung des Wortes.
Und auch das Thema Purpose wird auch sehr viel, auch so Corporation-Style, glaube ich, auch vielleicht als Ausrede. Ja, wir arbeiten wie die Hunde, aber mit einem Purpose oder so. Wie wichtig ist dieser Purpose, dieser Sinn als Motivator?
Das würde ich natürlich dann schon auch...
Oder zur Ausbeutung...
Ja, also der Sinn ist sicher eine ganz zentrale Frage in der philosophischen Praxis, die Suche nach dem Sinn oder die Auseinandersetzung damit. Und ja, wie es schon angeklungen ist, mit Sinn kann man natürlich auch missbräuchlich arbeiten, oder? Weil wir wissen, der Mensch ist, oder viele Menschen sind von der Suche nach einem Sinn oder dem Streben dann, diesen Sinn auch wirklich zu erreichen, sehr stark motiviert. Und wenn ich den Sinn jetzt dann so hinbiege, unter Anführungszeichen, dass er als Unternehmer meinetwegen meinen Zwecken entspricht, dann werden natürlich Mitarbeiter hier stärker motivierbar sein. In der philosophischen Praxis könnte man natürlich dann hier beginnen, diesen Sinn zu hinterfragen und schnell auch wieder sich von dieser Manipulation befreien.
Wie schaut es aus mit den Fortbildungen oder so? Weil Sie sind da sozusagen, ist es end of the line oder gehen Sie auch zur philosophischen Praxis mit wem anderen oder lernen Sie teilweise von Ihren Klientinnen mit oder so?
Also sowohl der Austausch mit anderen philosophischen Praktikern ist sehr wichtig, dann natürlich das ganze Feld der Philosophie ist ein unerschöpflicher Quell der Fortbildung, wenn man jetzt so will. Und es ist auch tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, dass man mit jedem Gespräch, mit jedem Klienten selber auch lernt. Weil ja, es ist ja eben, wie gesagt, nicht, ich hätte irgendeine Weisheit, die ich jetzt im beratenden Sinne zur Verfügung stelle, sondern es ist ein gemeinsames Philosophieren. Und das bedeutet, dass nicht nur der Klient, die Klientin auf neue Erkenntnisse kommt, sondern ich natürlich auch.
Das ist sehr spannend und auch schön am Beruf eigentlich. Gibt es von den Philosophen viele, also in den Medizinbereich, wir kennen ja Ärzte, Psychotherapie, Psychiater, Freud etc. Dann, aber gibt es einen Trend sozusagen, dass Ärzte, Ärztinnen auch Richtung Philosophie in der Vergangenheit so beschäftigt waren?
In der Vergangenheit?
Ja, also ich weiß nicht, jetzt der Hippokrates war jetzt kein klassischer Philosoph, aber sein Eid und so weiter kann schon in diesem Kontext vielleicht gedeutet werden, aber gibt es da Philosophenärzte?
Absolut. Es ist ja sogar so, man könnte fast sagen, ja, Hippokrates ist ein gutes Beispiel, weil damals ja am Beginn dessen, was wir heutzutage Wissenschaft nennen, da war ja Philosophie und Wissenschaft eins. Diejenigen, die auch zum Beispiel die Philosophen vor Sokrates, die sich sehr stark auseinandergesetzt haben mit Fragen wie, was ist das Universum und wie funktioniert alles etc., das werden die Naturphilosophen genannt und aus denen haben sich dann die Naturwissenschaften entwickelt. Und Medizin ist ja auch in Wirklichkeit so ein Mischwesen zwischen Wissenschaft und Kunst und Philosophie. Ja. Und deshalb finden wir in der Geschichte viele, ich würde mal sagen, viele Ärzte, die auch starke philosophische Ansätze haben. Auch zum Beispiel in der Renaissance, Paracelsus hat ja sogar quasi kategorisiert, jeder Arzt muss auch Philosoph sein, braucht auch andere Fertigkeiten, aber die Philosophie gehört auf jeden Fall dazu. Es hat sogar manche selten Philosophen gegeben, die eigentlich auch Ärzte waren. John Locke zum Beispiel war Arzt, ist aber dafür überhaupt nicht bekannt, sondern nur für seine Philosophie. Und heutzutage hat halt die Medizin in vielen Bereichen durch die Vorherrschaft der Naturwissenschaft und innerhalb der Naturwissenschaft durch die Vorherrschaft eines, ich nenne es einmal, positivistisch-materialistischen Weltbildes hat halt die Medizin schon sich in manchen Bereichen sehr stark davon entfernt. Gleichzeitig ist diese Sehnsucht auch wieder da, weil immer wenn das Pendel in die eine Richtung geht, dann kommt auch die Kraft, die es in die andere wieder zieht.
Gibt es irgendwelche Red Flags in der philosophischen Praxis, wo Sie sagen, ich glaube, Sie sind besser woanders aufgehoben?
Ja, also grundsätzlich natürlich jede Indikation, die in Hände einer therapeutischen Richtung gehört, sei es jetzt Selbst- oder Fremdgefährdung, klassische Situationen wie Suizidalität. Das ist natürlich etwas, das kann dann maximal in der philosophischen Praxis mit begleitet werden, aber auf keinen Fall allein.
Ist es als, sage ich mal, Langzeitbegleitung auch möglich? Also haben Sie Kundinnen, Klientinnen, die Sie schon seit Jahren in der philosophischen Praxis haben, oder ist es eher mehr sehr konkret und so weiter?
Nun, da ich selbst ja noch nicht so lange in der philosophischen Praxis bin, kann ich auf diese Frage nur insofern antworten, als die Erfahrung lehrt, dass man ja im Leben nie aufhört zu lernen. Und es ist sogar oft so, wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, dann kommt man auch gerne nach Monaten oder Jahren wieder, wenn sich neue Themen auftun und man einfach mit etwas mehr Tiefe an die Sache herangehen möchte.
Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich da weiterbilden wollen, weil da habe ich das schon erlebt in der philosophischen Praxis, Liz Hirn hat uns dann die eine oder andere Autorin empfohlen, schaut euch das an und so weiter. Was wären so Ihre Literaturempfehlungen zum Thema?
Es hängt sehr vom Thema ab. Oder? Wir erleben momentan eine gewisse neue Blüte der stoischen Philosophie. Man spricht sogar im anglikanischen Raum von New Stoicism, also sozusagen eine neue Richtung.
Erklären Sie uns kurz, was die Stoiker seien. Also seien die alles zusammenhalten sozusagen oder?
Ja, die Stoiker, das war eine Richtung im Zeitalter des Hellenismus, also ausgehende Antike in Griechenland und der damaligen im sogenannten griechischen Welt. Und sind eben besonders bekannt durch auch prominente Vertreter. Einer der römischen Kaiser war ja sogar bekennender Stoiker und zeichnen sich, ich würde mal sagen, runtergebrochen durch eine Haltung der Welt oder dem Leben gegenüber aus, wo es darum geht, zu unterscheiden, was hängt jetzt von mir ab, was liegt in meiner Macht und was liegt nicht in meiner Macht und mich im Endeffekt dann nur mit den Dingen zu beschäftigen, die auch in meiner Macht liegen, wo ich auch etwas bewirken kann, weil alles andere, das sind natürlich vergebene Liebesmüh. Das ist eine Richtung, die auch historisch betrachtet jetzt nicht zufällig wieder modern wird, weil das Zeitalter, in dem damals diese Richtung aufgeblüht ist, war unserer momentanen geschichtlichen Situation in vielerlei Hinsicht ähnlich. Und auch so dieser Wunsch, ganz konkret mit dem Leben besser zurechtzukommen, den Herausforderungen des Alltags besser gewachsen zu sein, das war damals im Hellenismus und ist auch heute wieder sehr, sehr zeitgemäß. Aber man kann mit Stoizismus sicher nicht alle Probleme lösen, beziehungsweise ist bei weitem nicht die einzige philosophische Richtung, die interessant ist und die uns im Leben weiterbringen kann.
Gibt es eine gegensätzliche, so eine diametral entgegengesetzte Richtung zu den Stoikern?
Nun, wenn man bedenkt, dass in der damaligen Zeit die stoische Philosophie und die Philosophie Epikurs, diese beiden Schulen sich ja gegenseitig geradezu bekämpft haben, wäre ich einmal verleitet zu sagen, dass es Epikur war, der aber heute ja völlig missverstanden ist in vielerlei Hinsicht, eben aufgrund des damaligen Schulstreits, wo schon in der Antike Falschinformationen über Epikur, Fake News in Umlauf gebracht wurden. Und deshalb hat sich bis heute ein bisschen ein verzerrtes Bild ergeben.
Aber mit den Stoikern, ja, jetzt bin ich mal provokant, wenn ich sage, ich kann sonst nichts bewirken, außer in meinem Handlungsbereich, da würden wir ja nie weiterkommen. Dann würde ich vielleicht, also da wäre vielleicht auch keine Forschung oder keine solidarischen Massenbewegungen oder sowas, ja. Ich denke mir jetzt am Beispiel ein sehr banales, wenn Greta Thunberg sich gedacht habe, ich bin ein Teenager und ich gehe in die Schule, was kann ich schon mit Climate Change machen, wenn sie Stoikerin gewesen wäre, was ich glaube, I don't know, das erscheint mir nicht so. Es nutzt einmal auch das zu hinterfragen und sich vielleicht ein bisschen outside the box zu bewegen.
Ja, hier würde ich aber auch durchaus sagen, dass vielleicht das eine vordergründige Interpretation des Stoischen ist, weil in Wirklichkeit ist es ja viel mehr als das, was nur physisch oder sozial in unserem Einflussbereich ist, sondern es geht vielmehr darum zu sehen, was wir in uns alles bewirken können und wodurch dann auch unsere Handlungsfähigkeit erweitert wird. Also wie andere Menschen über mich denken, das ist etwas, das klassischerweise nicht in meiner Macht liegt. Ich kann natürlich mein Bestes geben, mich irgendwie zu präsentieren, aber was dann unterm Strich dabei rauskommt, das wissen wir nicht. Aber wie ich mit Situationen im Leben umgehe, wie ich sie betrachte, wie ich bewerte die Dinge, die mir passieren und dann darauf auch Entscheidungen treffe, das liegt sehr wohl in meiner Macht. Und insofern ist in meinen Augen Greta Thunbergs Engagement und stoische Philosophie durchaus kompatibel.
Gut. Also die Empfehlung für die Hörerinnen, sich ein bisschen mit den Stoikern und dem New Stoicism zu befassen. Was ist new in diesem Trend?
New ist einfach nur, dass es jetzt wieder aufgewärmt wurde, sozusagen.
Sehr gut, das heißt, in der Philosophie ist es ein bisschen auch so wie in der Mode. Es kommt immer wieder was, ja. Gibt es aktuell, also was sind so Ihre Lieblingsphilosophen, die noch am Leben sind? Gibt es sowas überhaupt?
Also von den
oder vielleicht vor kurzem gestorben?
Ja.
Also das ist noch.
Hier möchte ich doch ganz konkret eben, nämlich diejenigen Philosophen, wenn wir jetzt von denen einmal auf die eingehen, die noch leben, die sich der philosophischen Praxis auch besonders gewidmet oder verschrieben haben, möchte ich doch erwähnen, eben zum Beispiel Gerd Achenbach, der als der Begründer auch der philosophischen Praxis in gewissem Sinne gilt, der auch noch lebt, wenn gleich schon höheren Alters, der aber wunderschöne Gedanken formuliert hat in zahlreichen Büchern, und auch andere eben in dieser oder in einer anderen Richtung. In den Vereinigten Staaten gibt es da einen Lou Marinoff, der auch so eine Art der philosophischen Praxis begründet hat. Und von jetzt den zeitgenössischen Philosophen sind halt mir diejenigen, die sich der Praxis verschrieben haben, sicher am nächsten.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten informieren und wir konnten alle ein bisschen auf den Geschmack der philosophischen Praxis bringen. Und das Schöne daran ist, dass man auch, also es ist wie ein Workout for the brain, würde ich sagen. Und sehr eine große Inspiration, weil man macht auch was ganz anderes einmal und ist nicht nur in seinem Alltag und mit den Tasks, so die man weiß, sondern es ist wie ein, es sind wie Dehnübungen fürs Hirn.
Dehn und Kräftigung.
Ja, genau. Und in diesem Sinne hoffe ich dann, dass Sie sehr viele Zuweisungen bekommen, auch von Kolleginnen und Kollegen in Ihrer philosophischen Praxis. Noch einmal, um nur kurz zusammenzufassen, ja, wer sollte zuweisen?
Alle. Immer wenn der sich zeigt, dass, ja, wie gesagt, diese Situation eingetreten ist, irgendwo verfahren zu sein, irgendwo nicht weiterzukommen und einfach immer in die gleichen Denkspiralen zu kommen und aus dem nicht ausbrechen zu können, oder auch eine gewisse Ratlosigkeit, eine gewisse Ziellosigkeit, Orientierungslosigkeit, ganz allgemein gesprochen, dann ist auf jeden Fall ein Erstgespräch interessant und kann einmal klären, in welche Richtung es gehen soll.
Super, wunderbar. Ich danke vielmals für das äußerst spannende Gespräch. Ja, ich hoffe, dass alle was mitnehmen konnten. Wünsche Ihnen viel Erfolg mit der philosophischen Praxis in Wien. Wir werden die Kontaktdaten in den Shownotes veröffentlichen. Ja, nochmals Dankeschön.
Ich danke nochmals für die Einladung und das anregende Gespräch.
Und bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns jetzt einmal schöne Grüße.